Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kollers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die Geigerin Lina Turbonet. Ja, wunderbar, dass Sie hier sind. Vielleicht als allererstes die Frage, Ihren Name. Wie geht der Nachname los? Mit T oder mit B?
Mit T, das ist von Theodor und das ist ein Nachname, der kommt aus Ibiza, wo meine Eltern, Großeltern und meine ganze Familie seit Ewigkeiten herkommt.
Kommen Sie da jetzt gerade her? Ich weiß, Sie kommen ja gerade hier vom Flughafen Schönefeld.
Ja, nee, ich komme jetzt aus Madrid und ich komme für meine Konzerte in Potsdam. Wir werden am Mittwoch und Donnerstag in Potsdam an den Festspielen spielen. Und wir haben zwei Konzerte da. Das eine mit einem 600-Programm mit Musik von Bieber und Marini und so weiter. Das werden wir mit Yadram Dunkum, Tioba und Marco Testori Cello spielen zu dritt. Und am Donnerstag kommt ein vierter Spieler von meiner Gruppe, alles Musikalchemiker. Und der vierte ist ein Cembalist und der heißt Adrià Gracia. Und mit dem werden wir dann ein zweites Konzert mit Berge von Corelli Tartini und Veracini. Wir hätten letztes Jahr schon drei Konzerte gemacht am Potsdamer Festspiele, auch mit einem Beethoven-Trio-Programm Opus 9. Leider können das wir heuer nicht machen, aber wir machen dafür diese zwei Konzerte.
Mhm. Gehört das zu Ihren ersten Konzerten, die Sie jetzt wieder geben können nach der Corona-Pause? Oder
also, in Spanien war das ein bisschen besser als sonst. Eigentlich habe ich jetzt über 70 Absagen oder Verlegungen gehabt. Aber trotzdem, seit Juli letztes Jahres habe ich ununterbrochen gespielt, Gott sei Dank. Ich habe Konzertmeister bei der Nationalorchester Spaniens gemacht, was ich sonst nur ab und zu mache. Heuer hat ein bisschen das Leben gerettet. Das. Ja, ich durfte da auch ziemlich viel spielen. Auch in Deutschland habe ich bei Kaiserslautern Theater, Pfalz Theaterorchester gespielt und dirigiert. Vivaldi und Piazzollas Jazzzeiten, neulich, vor einem Monat ungefähr. Und auch in Villa Musica im Dezember dürfte ich auch dirigieren und spielen mit den Stipendiaten. Und das war im Dezember, dafür haben wir ein Video gemacht.
Ja, woher sprechen Sie so gut Deutsch?
Also eben, mein Deutsch ist nicht so gut, finde ich. Aber ich habe in Freiburg studiert und mein Diplom studiert. Und dann in Wien habe ich meinen Magister gemacht. Und ich komme immer wieder zum Spielen her und gerne.
Magister, haben Sie Musikwissenschaft studiert? Oder?
Ich habe nur Geige studiert, also wobei, vor allem wenn man sich mit der Barockgeige beschäftigt, da muss man auch ziemlich viel von Musikwissenschaft lernen, aber an sich habe ich nur Violine gemacht.
Mhm. Ja, Sie gelten als Barockgeigerin, eine der bekanntesten, besten, interessantesten Barockgeigerinnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber Sie machen ja noch sehr viel mehr. Sie machen Musik vom Vorbarock, von Frühbarock, vor Bach bis heute. Sie sind, wie gesagt, schon Konzertmeisterin in Symphonieorchestern, natürlich auch in alten Musikorchestern und Ensembles. Sie dirigieren. Was ist Ihr Schwerpunkt? Sagen Sie, Sie sind gleichberechtigt Geigerin oder und Dirigentin und Musikforscherin? Oder sind Sie in erster Linie Geigerin?
Ja, ich finde, ich bin Geigerin halt, Musikerin halt, Instrumentalist. Also das ist für mich das Wichtigste. Wenn ich dirigiere, tue ich das immer nur aus der Geige, also nicht mit dem Stock, das kann ich nicht. Mhm. Und das Dirigieren ist allmählich gekommen, aber ich spiele auch Viola Braccia und Viola d'Amore, das spiele ich auch gerne. Aha. Ich finde das ein super Instrument. Ja, aber hauptsächlich, ich bin Musikerin und ich liebe das Konzept von Kammermusik, das ist für mich, auch wenn ich als Solistin auftrete, ist es für mich immer Kammermusik.
Mhm. Ja, wenn man sich so mit 400 Jahren Musik beschäftigt, auch als Geigerin, muss man sich da nicht spezialisieren? Geht das überhaupt, dass man die ganze Bandbreite wirklich so gut kann?
Eigentlich muss man sich ja spezialisieren und das ist eben, was ich gemacht habe in beiden Richtungen. Ich hatte moderne Geige studiert, also mein Magister war auch auf moderne Geige. Dann habe ich während meines Magisters mit der Barockgeige angefangen. Und da konnte ich mich nicht mehr entscheiden, was ich weitermachen wollte. Und ich wollte beides weitermachen, was ich dafür getan habe. Ich habe für 2 Jahre einfach moderne Geige nur weiter geübt. Aber ich habe die Konzerte, also ich habe kein Konzert auf moderne Geige gemacht, damit ich nur konzertiere auf die Barockgeige und damit ich die Technik und die Unterschiede von beiden Geigen gut kenne und gut üben kann und verstehen kann, was groß Unterschied für mich ist. Es gibt auch oft Musiker, die einfach Darmsaiten nehmen oder einen Barockbogen oder einen klassischen Bogen und dann können sie natürlich sehr schön spielen, aber ich wollte ein bisschen tiefer in diese Art und diese ganze Philosophie gehen. Dafür habe ich 2 Jahre später dann wieder mit der modernen Geige konzertiert und jetzt mache ich beides mit Doppelarbeit, aber auch mit Doppelvergnügung.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie haben auch schon verschiedene Instrumente, also mindestens zwei Geigen.
Ja, ja, ich habe eigentlich vier Geigen im Moment, aber ja. Und meine Viola d'amore.
Ja, als normaler Geiger, als Hobbygeiger hat man nicht viel Kontakt zu Barockgeige. Was ist das für ein Unterschied? Es gibt ja sogar Geiger, also Profigeiger, die tatsächlich sagen, das ist wie ein anderes Instrument zu spielen.
Eigentlich, die Geige an sich hat sich nicht so verändert. Also die Geige an sich ist fast gleich. Es verändert sich durch die Darmsaiten vor allem, der Steck, der Saitenhalter ist ein bisschen anders und Stimmstock sollte ein bisschen dicker sein bei Barockgeiger. Bei moderner Geiger, die Stahlsaiten machen einen lauteren Klang und der ist auch dafür, weil die Säle größer und größer geworden sind. Bei der Barockgeige ist das nicht so laut, aber es hat viel mehr Resonanz und viel mehr Obertöne. Das ist auch ein größerer Unterschied. Und vor allem bei der Barockgeige kann man durch die Darmsaiten viel mehr in die Rhetorik gehen und in den Wörtern. Also was vor der Französischen Revolution das Wichtigste ist, die Rhetorik und die Klangrede. Mhm. Der Bogen hat sich ja sehr, sehr viel verändert im Laufe der 400 Jahre. Eigentlich von 17. Jahrhundert bis zum 1800 ungefähr. Also ab 1800 Punkt ungefähr ist dort Modell und dann ist es schon ein moderner Bogen.
Mhm. Wenn man jetzt so als Hobbygeiger, da weiß man ja, wie man den Bogen hält. Ist das eine große Umstellung zum Barockbogen? Muss man das neu lernen?
Ja,
oder geht das quasi automatisch, weil der Bogen ja sowieso anders geformt ist?
Also es ist anders geformt und es hat eine andere Balance und es hat eine andere, also was auf modern wichtig ist, ist die Gleichmäßigkeit. Das ist, was man ab Ende des 18. Jahrhunderts gesucht hat, die Gleichmäßigkeit, das Legato. Und deshalb ist die Spitze des Bogens einfach mit mehr Gewicht gebaut. Und das hat auch den anderen Form ergeben. Aber ja, natürlich muss man das üben, weil es hat eine vollkommen andere Philosophie, auch von Körperhaltung sogar, wie man den Ellbogen und mit dem ganzen rechten Arm arbeitet. Das ist ganz anders als bei der modernen Geige.
Wenn Sie diese ganze Bandbreite spielen, das ist ja ein enormes Repertoire schon für die Geige. Trotzdem, Sie forschen ja auch noch nach ungewöhnlichen Repertoire, nach Repertoire, das man noch gar nicht kennt oder das selten gespielt wird. Warum machen Sie das? Sind Sie ein neugieriger Mensch,
also,
dass Sie immer mehr entdecken wollen?
Ja, ich bin sehr neugierig als Mensch, aber mit der Geige reicht es. Es gibt genug Arbeit mit der Geige. Aber ich spiele Gott sei Dank auch sehr viel berühmte Stücke, so wie ich habe aufgenommen Bach, Beethoven, Bartok, Vivaldi, Corelli, also das waren auch sehr bekannte Stücke, Gott sei Dank, weil ich liebe auch diese Musik und ich finde immer, man kann vielleicht was anderes sagen. Nicht besser oder schlechter, einfach anders, also meines sagen. Aber ich finde auch eine wichtige Sache von einem Interpret, dass man die Mission hält, die Musik, die man nicht kennt, einfach zu spielen, ins Leben zu bringen, damit es nicht in der Schublade bleibt.
Sie spielen ja, wenn möglich, alle Werke auf Originalinstrumenten, also Instrumenten der Zeit, damals, als sie komponiert worden sind oder uraufgeführt worden oder so. Warum machen Sie das?
Also, wenn ich das auswählen kann, dann nehme ich gerne die Originalinstrumente, weil für mich, sie haben viel mehr mit dem Spirit, mit dem Geist vom Komponisten. Es ist viel näher, als was der Komponist sich wahrscheinlich gedacht hat oder was er gehört hat. Es heißt nicht für mich, ich bin kein Taliban insofern, dass ich denke, man kann auch mit moderner Geige Vivaldi spielen oder mit Klavier, wenn er ein guter Pianist ist, kann auch Bach spielen. Es wäre schade, dass gute Pianisten kein Bach spielen. Aber natürlich, wenn ich auswählen kann, finde ich das viel interessanter und es auch für mich wichtig, das so zu machen. Es ist ein bisschen schwieriger, das schon, weil es wäre viel leichter, einfach mit dem gleichen Instrument immer unterwegs sein. Da muss man nicht immer wieder die Verschiedenheiten üben, ne? Also das schon.
Ja. Aber wenn Sie sagen, man ist näher dran an dem, was der Komponist wollte, geht es Ihnen da schon noch so ein bisschen so um historische Korrektheit?
Schon, es geht schon auf historische Korrektheit, aber es ist nicht mein Motor. Es ist, was für mich wichtig ist. Ich studiere das immer wieder und immer weiter, weil für mich ist irrsinnig wichtig, aber das wäre für mich nicht das Erste und das Wichtigste. Also es gibt wichtigere Sachen für mich in der Musik oder in den Interpreten als das. Nun, diese mag ich sehr besonders.
Sie spielen ja, wenn ich das so sagen darf, irgendwie sehr, sehr energieerladen. Man liest sehr oft das Wort furios, das taucht immer wieder auf in Kritiken über Sie. Teufelsgeigerin habe ich mal gelesen. Sie spielen ja schon auch sehr, sehr, sehr wild, sehr rau, manchmal sehr lebendig. Mir gefällt das sehr, sehr gut, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das eigentlich weniger mögen und die auch sagen, gerade diese, was so aus Italien da kommt, von diesem alten Musikensemble, das ist einfach zu rabiat, zu rau, zu energiegeladen. Ich habe auch irgendwo in einer Kritik gelesen, die machen aus Vivaldi Rockmusik. Meinen Sie, dass das früher so gespielt worden ist? Warum wählen Sie diesen Ansatz?
Also ich erstmal muss ich sagen, es stimmt, dass ich so spiele anscheinend. Also ich kann mich selber nicht so gut von außen sehen, aber ich glaube, das schon stimmt. Aber bei mir ist es auch sehr wichtig, das Gegenteil zu machen. Also ich mache irrsinnig viel Werk auf Poesie und Gedicht und leise Stellen und so weiter. Also das suche ich auch sehr. Nun, vor allem in Deutschland wird das sehr, irgendwie in Deutschland gefällt das sehr, dass ich diese energievoll und temperamentvoll ist, immer auf den Kritiken. Vielleicht, weil ich aus Spanien komme und das ist ein bisschen das Klischee auch. Aber das andere suche ich auch sehr. Und es gibt Aufnahmen von mir, die gar nicht so sind. Ob Sie damals so gespielt haben, ich glaube, die Menschen waren genau wie heute. Ich glaube, wir Menschen haben uns in vielen Sachen verändert. Das ist meine Meinung, ja. Aber ich glaube, wir haben uns in vielen Sachen sehr verändert, weil das Leben anders ist. Die ganze Technologie und wie wir leben ist anders. Aber ich glaube, die menschlichen Gefühle und die Passion und die Sachen, unsere Probleme, unsere geistlichen Gedanken, alles, die Spiritualität, ich glaube, das ist gleich in jeder Epoche. Mhm. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es geht nicht darum für mich, jetzt Rock aus Vivaldi zu machen, aber es geht für mich darum zu denken, wie Vivaldi sich geäußert hat, wenn er bestimmten Sachen gefühlt hat. Und das ist wahrscheinlich, wie heutzutage die Leute Rock machen. Das ist mein Ausgangspunkt. Also es ist nicht andersrum.
Naja, man kann ja auch das Ideal haben, dass es irgendwie die Musik schön klingen soll und irgendwie ausgeglichen klingen soll. Oder aber auf der anderen Seite, dass sie eben spannend, interessant klingen soll und aufwühlen soll.
Genau, also das mit der Ausgleichen, also das ist einer der wichtigsten Punkte in meiner Forschung sozusagen. Ich habe als moderne Geigerin gelernt, in besten Hochschulen in Deutschland und in Österreich gelernt, dass alles gleichmäßig und schön und auf eine bestimmte Art und Weise und regelmäßig klingen muss. Und das gilt für mich für eine bestimmte Epoche sehr gut. Mhm. Und das finde ich passt sehr gut zu einer bestimmten Zeit. Nun, wenn wir zum Beispiel heutzutage so Tango spielen würden oder keine Ahnung, was andere Musik, Volkmusik spielen würden, würde es auch nicht funktionieren. Und insofern finde ich, dass wenn wir Musik aus vor 200 Jahren, 300 Jahren oder 400 Jahren genauso spielen, wie wir Stravinsky spielen müssen, dann natürlich funktioniert das auch nicht. Und das ist mit Konservatorium, mit der Hochschule, hat damit zu tun. Natürlich, das muss konservieren, das ist halt Konservatorium. Ne? Also es gibt eine Schule, die weiter zu lehren ist und das ist wichtig, dass es so ist. Aber wenn wir denken, dass sie damals erstmal nicht mal Konservatorien hatten und alles viel mehr aus mündlicher Überlieferung war und wie sie, was wir lesen in den Traktaten und in der Berichtungen von der Zeit, dann merken wir, dass sie nicht so gespielt haben. Und das ist für mich das Wichtige. Und manchmal, und das geht auch bei der neuen Musik oder bei der Rockmusik oder bei moderner Musik, dass es nicht nur um Gleichmäßigkeit, weil Schönheit kann auch rau sein, finde ich. Mhm. Und Schönheit kann auch roh sein manchmal, finde ich. Natürlich muss man mutig sein, um sowas zu machen, ne? Weil es ist ein Risiko.
Ja, das stimmt.
Nicht jeder wird das einverstanden sein.
Ja. Im letzten Jahr ist ja eine Einspielung von Ihnen rausgekommen, der letzten beiden Beethoven-Sonaten. Ich weiß nicht, Sie machen so viele CDs, ich weiß gar nicht, ob es Ihre letzte CD war.
Ja.
Ja. Also die Beethoven-Sonaten 9 und 10, die Kreuzer-Sonate und die 10. Sonate. Die CD heißt Sonata Lunatica. Ich habe mal nachgeguckt, im lateinischen Wörterbuch, da gibt es das Wort nicht. Was heißt Lunatica?
Also das hat Beethoven geschrieben.
Ah.
Und zwar, das war der Nachttitel von der Sonate, von der 9. Sonate, Violinsonate. Mhm. Und die 9. Sonate hat er für George Bridgetower, der war ein Mulatta-Geiger, der in Wien, alle waren begeistert von ihm, weil er so ein Virtuos war, auch Beethoven. Und Beethoven hat für ihn diese Sonate geschrieben und gespielt. Sie haben das uraufgeführt am Palau Augarten, damaligen. Den gibt es heute in Wien nicht mehr, leider. Und der Bridgetower war eben so temperamentvoll, dass der Beethoven geschrieben hat, Sonata Lunatica per un pazzo mulattico. Und danach hat der Bridgetower ein paar Tage später irgendein blödes Kommentar über eine Freundin von Beethoven gemacht. Und da war Beethoven so sauer, dass er dann den Namen ausradiert hat, so wie bei der Eroica mit Napoleon, hat der Name ausradiert von Bridgetower und hat das Kreuzer gewidmet, der wichtige Geiger der Zeit, Kreuzer, der nie das gespielt hat, weil er dachte, das wäre zu schwierig. Eben, und der arme Bridge Tower war der Rest seines Lebens in London und hat überall gesagt, das, war, das ist aber meine Sonate gewesen.
Trotzdem, wie würde man das denn übersetzen, Sonata Lunatica? Ist das einfach die Mondschein-Sonate oder ist das die verrückte Sonate? Nee,
verrückte. Also Lunatico ist ein italienisches Begriff. Das haben wir auch in Spanien, aber es ist italienisch, also so hat Beethoven geschrieben. Und heißt einfach eigentlich Pazzo Loco, so verrückt.
Ah, wie Lunatic im Englischen.
Ja, das genau. Ja, genau.
Ja, ich habe in Ihrem Booklet gelesen, die Sonate ist um 8 Uhr morgens uraufgeführt worden.
Ja, ja, und wie anscheinend das war das so schnell komponiert von Beethoven, weil er so begeistert mit ihm war. Die waren ganz gut befreundet. Für eine Zeit waren sie immer vor, zusammen was trinken und so weiter. Und das war so schnell, dass der Bridge Tower musste über den Schulter von Beethoven zweiten und dritten Satz spielen lassen, weil die Particellas waren nicht fertig.
Ja. Aber beeinflusst sie solch eine Geschichte, das zu wissen? Beeinflusst sie das Spiel?
Sicher. Also das war die ganze Zeit in der Fantasie, wo wir das aufgenommen haben. Das war auch der Grund, warum wir das so aufgenommen haben.
Aber beim zweiten, dritten Mal hätten die beiden das doch wahrscheinlich anders gespielt, oder? Dann hätte der Bridge-Tower, er kannte ja die Noten.
Wahrscheinlich.
Hätte er es dann ganz anders
gespielt. Ja, ich meine, man muss sich vorstellen, ob alles geklappt hat in dieser ersten Uraufführung, wobei es war ein großer Erfolg.
Oder ist das auch Ihr Ansatz, dass Sie sagen, das Werk soll klingen, als würde es uraufgeführt werden, jedes Mal aufs Neue im Konzert?
Also nicht als uraufgeführt würde, sondern als es ganz neu für alle wäre. Also ich glaube, ich versuche, und das tue ich nur ich, nicht nur ich, sondern vielen Musikern, jedes Mal, dass man spielt, muss es, als es neu wäre, spielen. Und die Leute sollten das auch mit neuen Ohren hören. Das ist auch manchmal schwierig, vor allem wenn man schon CDs hat und Aufnahmen, wo man sich das tausendmal gehört hat. Ja. Wenn was Neues kommt, das ist manchmal ein bisschen irritierend. Aber die Musik muss lebendig sein und die Musik ist etwas, was nirgendwo bleibt. Also insofern.
Da spielt ja auch eine große Rolle, wie man Musik präsentiert. Das ist Ihnen ja auch wichtig. Ne? Also Show ist jetzt so ein negatives Wort, aber Sie überlegen ja schon, was auf der Bühne passiert und Sie machen ja schon...
Schon ein bisschen. Also nicht so viel, wie vielleicht ausschaut, weil ich habe ein paar Videos gemacht, wo ich einfach mit Künstlern zusammengearbeitet habe. Das ist eine andere Sache von Musikalchemiker, was ich sehr gerne tue. Und aus dem Grund von diesen künstlerischen Interpretationen haben wir das so gemacht. Aber sonst bin ich ganz langweilig, finde ich. Ein normales Konzert, ohne viel zu machen.
Ja, ich möchte nochmal auf die Rosenkranz-Sonaten zu sprechen kommen, denn vor 2 Wochen war Ariadna Daskalakis hier, die gerade von den Proben kam, die Rosenkranz-Sonaten, und die haben Sie auch ein paar Mal gespielt oder spielen Sie regelmäßig. Wie machen Sie das mit der Skordatur? Reden Sie auch immer Ihre Geigenseiten oder spielen Sie auf verschiedenen Geigen?
Wir haben das bis jetzt in Tokio, in Wien und in Madrid gemacht, auch in ein paar andere Orte in Spanien, in Granada und Valladolid. Und bis jetzt habe ich das immer mit 4 Geigen gemacht. Und mit diesen 4 Geigen habe ich, es waren immer 2 Konzerte nacheinander, 2 Tage nacheinander. Und in jedem Konzert habe ich 4 Geigen gespielt und diese 4 Geigen nach dem Spielen nachgestimmt für die übernächste oder Sonate. Ja, so habe ich das geschafft. Man muss sich immer ein bisschen so ein Planning machen, weil das schon mühsam ist. Eigentlich wäre es sinnvoll, mit einer Geige alles zu machen, damit die Geige die ganze Reise macht. Aber das wäre natürlich von Ausstimmungsgründen unmöglich.
Ist das eigentlich eine besondere Herausforderung, so einen Abend oder solch ein langes Stück, einen Zyklus alleine zu bestreiten? Bei Bach gilt das ja genauso.
Absolut.
Oder ist das ganz im Gegenteil, dass Sie sagen, das ist eigentlich schön, dass Sie das selbst in der Hand haben und ganz alleine mit dem Publikum und der Geige sind?
Es ist wunderschön, aber natürlich ist das eine große Konzentration. Aber ich liebe das. Ich finde es sehr schön.
Ja, und dann auf der anderen Seite, das andere Extrem ist dann wirklich, wenn Sie eine große Gruppe leiten, zum Teil mit Chor. Johannes Passion habe ich gesehen, haben Sie auch schon geleitet. Ja. Das machen Sie dann tatsächlich auch mit der Geige in der Hand?
Nur mit der Geige.
Mit dem Chor, mit dem Orchester
und Sie? Ja, manchmal muss ich mich in der Mitte stellen mit der Geige, vor allem wenn es Chor dabei gibt, wenn es ein großes Chor ist. Aber ja, immer nur aus der Geige. Irgendwann lerne ich auch mit dem Stock, aber bis jetzt brauche ich das noch nicht.
Ja, aber warum? Ist Ihnen das wichtig, dass Sie dann die Geige in der Hand haben beim Dirigieren? Dass
es
Sie
ist
die Musik
meine Art,
machen,
mich oder? Zum Kommunizieren, zu kommunizieren. Und ich kann einen Ansatz mit der Geige geben, besser als mit einem Stock. Also dann, ich habe das so, es ist meine Natur. Ja. Und vor allem Instrument zu spielen, finde ich eine besondere Art. Das hat Plato gesagt, jemand, der ein Instrument spielt und übt, versteht sehr viel vom Leben. Ne? Und das finde ich auch.
Ja. Ja gut, das verlieren Sie ja auch nicht. Aber wenn Sie dann mal für den Abend dann da hingehen würden, würden nur dirigieren mit Ihren Händen. Es gibt ja viele Dirigenten, die sagen, man kann mit den Händen doch ganz doch, anders doch, den doch, Klang sicher. Modellieren.
Aber ich,
das können Sie ja sicher. Nicht, wenn Sie die Geige in der Hand
aber
haben.
Aber ich kenne das nicht. Es ist einfach eine Sache, ich habe das nie gelernt. Und das möchte ich irgendwann lernen, aber bis jetzt habe ich das nicht gelernt. Und ich bin jemand, bis wenn ich das nicht kann, tue ich das ungern.
Aber warum machen Sie denn überhaupt, dass Sie diese großen Werke leiten und dirigieren?
Ja, also im Moment für das Repertoire, was ich mache, reicht mir mit der Geige und ich traue mich nicht auf größere Repertoire oder andere Repertoire.
Nee, aber ich meine, warum machen Sie das überhaupt, dass Sie zum Beispiel so eine Johannes-Passion leiten oder eine Oper oder sowas?
Weil ich das liebe, weil Leute mich dafür fragen. Ich habe das eigentlich nie selber angeboten, sondern ich wurde dafür gefragt und ich dachte, ja, das kann ich tun. Für andere Sachen wurde ich auch gefragt und habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Mhm. Aber das schon. Und das Repertoire ist wunderschön.
Ja, ja. Ja, und dann spielen Sie noch als Konzertmeisterin, Sie spielen in alten Musikensembles und Sie spielen in modernen Symphonieorchestern. Warum das?
Das hat sich auch so ergeben wieder. Das ist das Glück, kein Agent zu haben, glaube ich. Dass ich werde gefragt für Sachen, wo ich entscheiden muss, ob ich das mache oder nicht. Und ich meine, ich habe das größte Glück, 7 Jahre bei Mahler Chamber Orchestra als Extra-Player zu spielen in den ersten Geigen. Mhm. Und ich habe auch sehr oft in anderen Orchestern als Konzertmeister, als Gastkonzertmeister interpretiert. Und ich liebe das Repertoire. Und vor allem in meiner Jugend habe ich so viele Sinfonien gehört. Mein Vater war Klarinettist, insofern zu Hause haben wir immer Sinfonien gehört. Und ich finde es wunderschön. Und ich liebe auch mit neuen Gruppen. Die menschliche Arbeit finde ich wunderbar als Musiker, wenn man in neuen Gruppen kommt und ein bisschen neue, frische Luft bringen kann. Manchmal haben wir ein Programm, wo es Mozart oder Beethoven zu spielen ist und dann kann ich auch ein bisschen meine Erfahrung beibringen mit historischen Instrumenten und alle sind auch, heutzutage sind alle sehr dankbar davon. Mhm. Und bei anderen Repertoires, dann bin ich einfach sehr froh, auch wieder ganz zu vibrieren und mit dieser Leidenschaft zu spielen. Das, vor kurzem habe ich zum Beispiel 10. Maler gespielt mit dieser Soli und das habe ich total genossen.
Oh ja. Ist das sonst grundsätzlich ein anderes Arbeiten, ob Sie mit alten Musikfachleuten spielen, Concerto Köln oder ein Ensemble, oder ob Sie eben so ein Nationalorchester in Spanien spielen?
Ganz anders, ganz anders. Aber ich muss sagen, slowly sind die Barockorchester sehr ähnlich wie die Sinfonieorchester. Früher war es nicht
zum
so.
Zum Positiven oder zum Negativen?
Zum einfach, es ist einfach so. Es ist einfach so geworden. Aber ich meine, wo ich Bartok-Violinkonzert neulich auch gespielt habe als Solistin, da war für mich auch wieder Kammermusik. Also eben, also mit Sinfonieorchester als Solistin ist auch für mich was anderes. Ne? Und, aber am Schluss das Gleiche. Mhm.
Aber man sagt ja doch immer, diese alten Musikensembles, das sind alles Freiberufler, die müssen dafür spielen, dass sie den nächsten Auftrag kriegen und den
schon?
Auftrag kriegen. Spüren Sie das schon so, dass das dann eine andere Atmosphäre ist, ein anderes Arbeitsethos?
Ja, schon, das spürt man, aber vor allem, ich finde, was man spürt, ist wie die Musiker an sich sind. Die Freischaffenden sind natürlich anders als in einem Sinfonieorchester, aber wie gesagt, zum Beispiel, ich war neulich bei diesem Kaiserslautern, Pfalztheater, Kaiserslautern Superorchester und ich fand eine Atmosphäre in so einem Sinfonieorchester so ähnlich wie Barockgruppen, also die früheren Barockgruppen, also andersrum. Ne? Ich fand, es ist so offen und so begeistert und so für Wechseln auch total motiviert, dass ich dachte, na gut, dass es auch andersrum geht. Ne?
Ja, und wie ist das, wenn Sie tatsächlich oft Werke dann leiten von der Geige aus oder vom ersten Pult aus und dann sitzen Sie plötzlich im großen Orchester, spielen eine Mahler-Symphonie und haben einen Dirigenten da, der Ihnen oder die Ihnen sagt, was Sie da machen müssen?
Also ich bin Tochter eines Militärmanns, also mein Vater war Musiker aus dem Militär. Ich kann mich an der Hierarchie ganz gut anpassen. Das heißt, wenn ein Dirigent kommt, dann muss man das machen, dann muss man ein gutes Job als Konzertmeister machen. Und da glaube ich, da ist man einfach ein Medium zwischen Dirigent und Orchester und da muss man am wenigsten Probleme machen. Also da muss man Probleme lösen, mehr als Probleme machen. Also dann passe ich mich ganz gut an.
Aber das ist auch erfüllend?
Ja, ja, sicher. Wenn es die ganze Zeit wäre, vielleicht nicht. Aber oder es kommt von Dirigenten an auch. Aber schon, doch.
Aber es ist auch die einzige Möglichkeit für Sie, einen Maler zu spielen? Oder
ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und ich habe auch so oft früher, also lange her, aber auch Tutti gespielt, dass ich weiß ungefähr, was man als Konzertmeister erwartet wird von hinten. Und dann... Ich finde es ganz gut, dass man diese ganzen Perspektiven von der Musik hat.
Ja.
Lernt man viel davon.
Ja, Sie haben ja in alle möglichen alten Musikorchestern und Ensembles als Konzertmeisterin gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie es immer noch so machen, aber Il Complesso Barocco oder das Clemenceau-Konzert, die gibt es auch nicht mehr in Wien, ja. Concerto Köln, ja. Im Musicien du Louvre, Les Arts Florissants und so weiter, also aus allen verschiedenen Ländern. Jetzt muss ich doch mal ganz naiv fragen, wenn denn diese Orchester nicht so ein bisschen austauschbar? Wenn überall irgendwo dieselben Musiker auftauchen, immer in verschiedenen Kombinationen, aber es sind ja doch immer wieder Musiker aus ganz Europa oder aus aller Welt, die man dazu trifft. Mal in Spanien, mal in Italien, mal in Deutschland, mal in Frankreich.
Ja, also es gibt einige, die immer wieder woanders zu treffen sind. Ich muss sagen, jetzt, die letzte Jahr, habe ich viel weniger in großen Gruppen gespielt und viel mehr auf meine eigenen Projekte mich konzentriert. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen, also es ist nicht so wie früher, wo ich überall war sozusagen. Aber schon, es gibt mehrere, die sich bewegt haben. Aber ich muss sagen, mehr in Frankreich waren die Französen und in Deutschland waren immer, also da war es mehr so in einem Land konzentriert, mehr oder weniger. Und für mich war gut, weil ich habe viele Sprachen gelernt. So.
Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen Problem, wenn die Orchester nicht alle gleich, wenn mal dieselben Musiker sich treffen?
Ich finde es sehr spannend, weil es ist auch lustig zu sehen, dass in einem französischen Orchester, also das ist meine Meinung wieder, sie eher so spielen wie früher. Die Erzählungen von wie früher in Frankreich in der Barockzeiten gespielt haben, die sind ähnlich wie sie heute spielen oder in Italien oder in Deutschland oder in Spanien sogar. Also dann denke ich, wir haben uns eben nicht so verändert in so vielen Jahren.
Es gibt doch irgendwie so Temperamente verschiedene und
schon, diese Klischees sind am... Ich bin ein Anti-Klischee-Person, also total Anti-Klischee, aber manchmal bewundere ich, wie viele Sachen so national sind eigentlich. Mhm.
Die alte Musik ist ja, wie gesagt, man trotzdem mit auch Solisten und allem, man reist viel durch die Gegend. Wird das so bleiben oder wird das alles ein bisschen tatsächlich nationaler und regionaler werden? Also Klimakrise, auch Corona und alles.
Ja, mit Corona hat man, gedacht, das wird anders. Also die 3 Monate, die wir in Spanien ganz streng zu Hause waren, weil bei uns waren 3 Monate einfach zu Hause, da habe ich viel nachgedacht, ne? und viel Zeit gehabt. Und ich dachte, das würde so, aber jetzt sehe ich wieder, dass ich wieder von da und da gerufen werde. Also ich weiß es nicht, ob es so sein wird oder nicht.
Ja, Sie haben auch Ihre eigene Gruppe, haben Sie vorhin schon gesagt, Musikalchemiker. Will man das, muss man das irgendwann in der alten Musik? Dass man, es sind auch sehr viele Musiker, die dann irgendwann ihre eigenen Gruppen machen. Irgendwie gehört das dazu, ne?
Sie
könnten einfach sagen, ich möchte jetzt das Concerto Köln leiten und mache mit denen meine Sachen.
Es wäre einfacher, also aus Gründen.
Aber jeder einfacher. Gründet seine eigene Gruppe.
Ja. Also für mich war es wichtig, weil ich habe bemerkt, in der Gruppe kenne ich ein paar Leute oder eine Person, die mir sehr wichtig ist oder wo ich denke, mit dem oder mit der würde ich sehr gerne weiterspielen oder das Repertoire spielen. Und es hat sich so ergeben, dass ich das machen könnte. Und jetzt ist die Sammlung aus all diesen Erfahrungen von Jahren. Und jetzt kommen sie zu mir oder wir gehen wohin und machen das zusammen. Und diese CDs, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wirklich den Grund gegeben, warum ich das gemacht habe. Weil das war sehr spannend und sehr schön. Also es ist eine Gruppe, wo die Stimmung ist unglaublich. Und jede Probe und jedes Konzert ist wie eine Jam-Session. So, das sind alle große Improvisatoren und es sind alle sehr offen. Es ist auch umtauschbar, also wir sind nicht immer die gleichen. Aber manchmal habe ich Schwierigkeiten, welchem Cellisten als Erster ich anrufe für ein Projekt, weil alle so gut sind. Also die drei, die ich habe, sind die Besten, ne? Also finde ich. Und deshalb.
Wo sind Sie denn? Wo wohnen Sie überhaupt? Oder wo ist Ihre Gruppe?
Ich wohne in San Lorenzo del Escorial in der Nähe von Madrid jetzt. Aber da ich die ganze Zeit nur auf Reise bin, dann die Projekte sind. Also eine CD haben wir, Bibel-CD haben wir in Wien aufgenommen. La Bellezza, vorletzte CD haben wir in Rom aufgenommen. Beethoven-CD haben wir, wo war das? Auch woanders. Also es ist jedes Mal, also in Salzburg, in der Nähe von Salzburg, jedes Mal ist woanders.
Und auch Proben tun Sie dann immer in unterschiedlichen
Orten? Ja, auch unterschiedlich. Es kommt drauf an. Ja, genau.
Oder ein Festival.
Ja, so wie heute werden wir die Proben in Potsdam anfangen für unsere Konzerte. Natürlich sind Programme, die wir schon gespielt haben. Aber
ja, und Sie unterrichten ja noch, um auf die letzte Facette zu sprechen zu kommen.
Ja.
Das machen Sie auch noch, nicht?
Ja, das finde ich wichtig. Ja, ab letztes Jahr werde ich in Escuela Reina Sofia in Madrid auch unterrichten. Also das werde ich da unterrichten. Die anderen Professuren werde ich jetzt abschaffen bis jetzt und vielleicht noch an was anderes. Und ich finde wichtig zu unterrichten, weil ich glaube, wir müssen weitergeben, das, was wir gelernt haben von jemandem. Ne? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein Künstler denkt, seine Verantwortung. Mhm. insofern.
Aber nimmt Ihnen das nicht doch viel Energie oder viel Zeit zumindest?
Am meisten. Unterrichten ist das Schwierigste überhaupt, finde ich. Und es nimmt irrsinnig viel Energie. Und jede, ich sage immer, 7 Studenten sind 7 Probleme eigentlich und 7 Probleme für 4 Jahre lang oder so. Ne? Also wo man immer um Lösungen suchen muss. Aber es gibt mir auch sehr viel zurück. Ich glaube, es ist auch egoistisch, weil ich glaube, man kennt nur das, wenn man das unterrichten kann. Das ist der letzte, für mich ist der letzte Schritt von dem Prozess von Lernen. Insofern ist es auch egoistisch. Also ich studiere weiter mit meinen Studenten.
Ja, aber viele Sänger und Sängerinnen, die unterrichten ja dann, wenn quasi ihre aktive Karriere vorbei ist. Mhm. Und dann kommt nochmal, dann unterrichten sie hinterher.
Also ich muss sagen,
Instrumentalisten machen das nicht, das machen sie in der Regel parallel.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ziemlich viel abgeschafft insofern. Also ich habe früher viel mehr Studenten gehabt und jetzt habe ich nicht so viel Zeit dafür. Deshalb habe ich jetzt Rena Sophia, weil das wird einmal im Monat sein, so intensiv und konzentriert. Aber ja, ich glaube, das muss man machen. Dieser Kontakt, auch der Kontakt mit der ganz jungen Leute, finde ich ganz spannend.
Mhm. Ja. Ja. Reisen Sie denn eigentlich gerne oder ist das so ein notwendiges Übel?
Ich reise gerne, Gott sei Dank. Weil ich bin die ganze Zeit nur mit dem Koffer. Also Koffer ist jeden zweiten Monat ein neues Koffer.
Das heißt, Sie genießen das auch?
Ich genieße das. Ich genieße, der Kontakt mit anderen Kulturen. Und ich muss sagen, in Deutschland zu sein, heute Morgen, wo ich hergekommen bin, ich dachte jetzt wieder zu Hause irgendwie. Ein kleines Zuhause ist für mich schon.
Ja. Und wie ist der neue Flughafen? Ich bin von dem noch gar nicht losgeflogen.
Ich fand es super. Und ich habe jetzt Tempelhof gesehen und ja, es ist ganz spannend, das Ganze.
Ja, und die nächsten Monate, wie gesagt, werden Sie auch viel unterwegs sein. Also der
eigentlich
Kalender
sehr,
ist wieder voll.
Sehr viel, ja. Ich habe jetzt, soll ich ein bisschen erzählen,
gerne.
Ich jetzt erinnern kann, weil ich bin immer heute und jetzt, aber ja, hier und jetzt.
Ja.
Aber ja, also ich muss jetzt Mozart-Violinkonzerte und Bach-Violinkonzerte vorbereiten und Piazzolla-Jahrzeiten wieder spielen, das mit der Moderna. Ich bin die nächste Konzertmeisterin bei Jordi Savall. Auf alle romantischen Projekte, also Schubert und Beethoven kommt jetzt demnächst. Also das wird sehr schön. Mit meiner Gruppe haben wir auch irrsinnig viel zu tun. Wir werden in Spanien viel touren, weil wir haben jetzt eine Residenz in Auditorio Nacional und wir werden viel da spielen heuer. Und wir haben auch Graz, Trierte, Oslo, nach Halle werde ich kommen auch. Australien ist jetzt ein Jahr wieder verlegt, eine Tournee, ein ganzes Jahr in Australien. Und das nächste nach Potsdam ist die Goldberg-Variationen auf Trio, also mit Streichtrio, das finde ich sehr spannend auch. Bieber, Rosenkranz-Sonaten kommen auch diesen Sommer. Und ich dirigiere auch ein paar Gruppen mit Corelli und Händel. Concerti Grossi, was ich super finde auch als Abwechslung.
Ja.
Und ein ganzes Programm für Bach, also Bach-Violinkonzerte werden wir auch aufnehmen. Mhm. Wir machen auch eine Ravel-Aufnahme demnächst auf Originalinstrumente.
Oh ja.
Und also es ist ziemlich viel. Jetzt erinnere ich nicht alles, aber das ist nur in den nächsten Monaten. Ja. Da muss ich viel üben.
Und immer wieder der Wechsel zwischen alter Musik und neuerer Musik.
Genau, manchmal am selben Tag zu Hause ein bisschen Schizophrenie, aber ja, aber dafür Doppelvergnügen.
Ja, das ist schön. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie doch mal so diese durchhängen und Sie so ein bisschen der Optimismus verlässt, gibt es eine Musik, wo Sie wissen, die hilft Ihnen und die macht Ihnen wieder gute Laune oder die gibt Ihnen Kraft?
Sicher, es gibt viele eigentlich und Bach ist einer davon. Bach und Ravel zum Beispiel auch, gibt mir sehr viel. Aber es gibt viele Komponisten, die mir einfach helfen. Ich glaube, die Musik überhaupt und die Resonanz einfach uns allen hilft. Aber mir ist bestimmte Musik. Nun zu sagen, das war sehr merkwürdig bei diesem Lockdown bei uns, diese strenge 3 Monate. Ich könnte kein Bach üben. Ich habe viel geübt. Ich habe viele Sachen, viele neue Sachen, aber ich könnte keinen Bach. Ich habe vor allem so virtuose Stücke geübt, was ich sonst nicht so gerne, also ich meine richtig virtuose Stücke, was ich sonst nicht so gerne habe, weil das war, wo ich weiter Geige spielen könnte, aber ohne viel nachzudenken, da musste ich mich nur um die Technik kümmern. Weil alles, was sehr musikalisch war, Beethoven zum Beispiel, das war kurz bevor die Aufnahme, aber ich könnte keinen Beethoven üben, weil das war mir zu tief. Und da wir nicht wüssten, wie es weitergeht und überhaupt, ich dachte dann, lieber einfach so eine Therapie aus Klang, aber ohne viel zu denken.
Ja. dann hoffen wir einfach, dass wir bald diese Krise hier hinter uns haben und dass jetzt nicht noch eine vierte Welle kommt, sondern dass jetzt endlich der ganze Spuk vorbei
ist. Hoffentlich, ja.
Genau, und dass das ganze Konzertleben wieder losgeht. Ja, sage ich vielen Dank für den Besuch und vielen Dank fürs
Zuhören. Danke Ihnen, das war ein Vergnügen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.